Also, wir kommen zum Thema Diakonie und Arabisch 2. Immer noch geht es um die Gemeindeführung. Wir hatten von der speziellen menschlichen Gemeindeführung gesprochen. Wir kommen jetzt zu einem verwandten Thema, der Diakonie. Die Diakonie gehört nicht zur Gemeindegründung, aber sie ist doch ein Bestimmungsfaktor für den Weg der Gemeinde. Unter klein a einiges zum Begriff der Diakonie. Das Wort ist ein Fremdwort aus dem Griechischen, kommt vom Wort Diakonos, das einfach Diener bedeutet. Christlicher Dienst besteht aus zwei Arten, dem Allgemeinen und dem Speziellen. Der allgemeine Dienst am Evangelium wird im Grundtext des Neuen Testamentes also auch Diakonie genannt. Dazu gibt es einige Schriftstellen, zum Beispiel 2. Korinther 3, die Verse 7 bis 9 und Epheser 4, die Verse 11 und 12, auch Kolosser 4, Vers 17, wo das Wort Dienst eher im allgemeinen Sinne gebraucht wird. Aus diesem Gebrauch des Wortes hat man leider missverständlich geschlossen, dass das diakonische Amt ein Verkündigungsamt wäre. Es wird in der Schrift dann aber doch zwischen Dienst mit dem Wort und Dienst mit der Tat unterschieden. Dementsprechend gibt es nach Petrus Gnadengaben des Wortes und Gnadengaben des praktischen Dienstes, des Tuns oder des Handelns. Nach 1. Petrus 4, den Versen 10 und 11. Man kann auch vergleichen, Römer 12, 6 bis 8 und 1. Korinther 12, Vers 28. Zu den Gnadengaben des Dienens gehört dann auch das Amt des Dienstes, des Dienens. Mit dem deutschen Wort Diakonie wird der Dienst im engeren Sinne bezeichnet. Wenn wir im Deutschen Diakonie sagen, meinen wir den Dienst mit der Praxis. Nun dient die Gemeinde Jesu an zwei Orten, in der Gemeinde und in der Welt, und an beiden Orten mit den Mitteln Wort und Tat. Wenn wir jetzt von der Diakonie, dem Dienst mit der Tat, sprechen, geschieht diese also ebenfalls in der Gemeinde als auch in der Welt, wo die Gemeinde ihr Zeugnis weitergibt. Die Diakonie im engeren Sinne kann also in zwei Gebiete aufgeteilt werden. Diakonie in der Gemeinde und im evangelistischen Zeugnis in der Welt. Klein b, nehmen wir zuerst die Diakonie in der Gemeinde. Erwähnt wird diese in Philipper 1, Vers 1, wo Aufseher und Diakone erwähnt werden. Obwohl in der Apostelgeschichte 6 nicht buchstäblich von Diakonen die Rede ist, so deckt sich der Text dort doch so sehr mit dem, was Paulus über das Amt sagt, dass man hier den Anfang dieses Gemeindedienstes sehen darf und auch gesehen hat. Was ist der Zweck dieses praktischen Dienstes der Diakonie? Der Zweck liegt darin, die Gemeindeführung auf dem Gebiet irdischer Aufgaben zu entlasten. Dieses macht Petrus in der Apostelgeschichte 6 klar. Auch Paulus sieht den Auftrag des Diakonen im irdischen Bereich. Irdische Angelegenheiten, die also Verwaltung bedürfen, könnten diakonische Aufgaben werden. Weil die Diakonie ein Entlastungsamt ist, wird sie nicht immer eine Notwendigkeit sein. Ob sie notwendig ist für eine Gemeinde, muss von der gegebenen Situation her, wie zum Beispiel in Jerusalem am Anfang, beurteilt werden, so wie es dort zum Beispiel geschah. Der Aufgabenbereich der Diakonie in einer Gemeinde heute könnte folgendermaßen aussehen. Finanzwesen, Liegenschaften und Möbel, Schrifttum, Büchertisch bzw. Bibliothek, Regelung von Gästeaufnahme und so weiter. Je nachdem könnte also dieses in den Aufgabenbereich eines Diakons oder auch einer Diakonisse kommen. Ganz besonders gehört die irdische Not von Menschen, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch außerhalb, zu diesen Aufgaben. Ein Bereich dieser Aufgaben in der Gegenwart könnte zum Beispiel die Arbeitslosigkeit sein. Zu den Personen der Diakonie in der Gemeinde kurz etwas. In 1. Timotheus 3, Vers 8 spricht Paulus vom Diakon, also von einer männlichen Person in diesem Dienstbereich. In der Apostelgeschichte 6 haben wir ebenfalls Männer, 7 an der Zahl, die Diakone werden, Helfer in der Gemeinde in irdischen Angelegenheiten. Aber Paulus spricht nicht nur von Diakonen, sondern ebenfalls von Diakonissen, von weiblichen Personen. So in 1. Timotheus 3, den Versen 8, 11 und 12. Ob in Römer 16, den Versen 1 und 2, eine solche Art Diakonisse gemeint ist, in der Person der Phoebe, ist nicht klar. Wir wissen nicht, ob das Wort im allgemeinen oder im engeren Sinne gebraucht wird an dieser Stelle. Zu den Voraussetzungen für die Diakonie oder für dieses Amt in der Gemeinde. Sicherlich ist die Gnadengabe des Dienens eine selbstverständliche Voraussetzung von der Schrift her. Außerdem sollte man die Voraussetzungen anhand von 1. Timotheus 3 berücksichtigen. Dort sind es die Verse 8 bis 13 und gewiss auch den geschichtlichen Bericht in der Apostelgeschichte 6. Zur Einsetzung. Aus den beiden oben genannten Bibelstellen hier nun eine kurze Zusammenstellung. Zuerst werden einige Personen aus der Gemeinde und von der Gemeinde ernannt, vorgeschlagen. Wie das zustande kommt, ist nicht ganz deutlich, aber ein gewisser Konsens wird erwartet an dieser Stelle. Zweitens werden diese Namen, die aus der Gemeinde kommen, von der Leitung und durch die Leitung der Gemeinde erwogen. Zum Dritten wird von dieser Leitung eine Entscheidung getroffen, und zwar werden dann solche für eine Probezeit eingesetzt. Wird diese Probezeit mit Erfolg absolviert, dann erfolgt offenbar eine Bestätigung, welche dann auch mit Handauflegung erfolgen kann, sie muss es aber nicht. Noch einiges zu den Aussichten von Diakonen. In 1. Timotheus 3, Vers 13, wird von solchen Aussichten gesprochen. Und ich will diese Stelle lesen. 1. Timotheus 3, Vers 13. Die, die wohl gedient haben als Diakone, erwerben sich selbst eine edle Ehrenstufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Es ist eine gewisse Genugtuung vorhanden, wenn man dem Herrn mit treu gedient hat, schon hier auf Erden, im Reiche Gottes hier auf der Erde. Ich denke, dass diese Aussichten in diesem Leben sind, die der Apostel dort erwähnt. Solche Aussichten oder eine Ehrenstufe könnte in Form eines anderen Dienstes auf den Diakon zukommen. Wir haben zum Beispiel in der Apostelgeschichte diesen Fall. Philippus und Stephanus gehören zu der Zahl der sieben, die dort als Diakone eingesetzt werden. Sie versehen ihren Dienst mit Treue und es kommt die Zeit, wo sie dann evangelistisch in ihrem Zeugnis für Jesus weiter vom Herrn gebraucht werden. Stephanus muss dafür den Märtyrertod leiden. Philippus zieht weiter. In der Apostelgeschichte 8 wird von ihm erzählt, wie er dann nach Samarien kommt und dort das Evangelium verkündet, gleichsam wie ein Apostel. Also sein Dienst erfährt eine Erweiterung als Zeuge und später in der Apostelgeschichte wird er geradezu Evangelist genannt. Also sein Dienst darf wachsen und zunehmen, aus dem Praktischen in den geistlichen Bereich steigen und dort eine Erweiterung erfahren. Das könnte ein Beispiel von dieser Ehrenstufe sein, an die Paulus denkt. Unter klein c, noch die Diakonie im evangelistischen Zeugnis. Ich hatte davon gesprochen, dass die Gemeinde sowohl in Wort als in Tat an zwei Orten dient, innerhalb der Gemeinde Jesu, aber auch außerhalb der Gemeinde in der Welt, und zwar in Form des evangelistischen Zeugnisses. Und an diesen beiden Orten, Gemeinde und Evangelisation der Welt, gehört dann auch die Diakonie. Die Gemeinde dient, wie gesagt, an zwei Orten, was auch für den besonderen Dienst der Diakonie zutrifft. Zur Diakonie in der Welt wird im Neuen Testament sehr wenig Konkretes notiert. Doch kann eventuell so viel gesagt werden. Einmal, der grundsätzliche Zweck von Diakonie überhaupt ist ja Entlastung. Und wenn das der Fall ist, können wir eine Schlussfolgerung ziehen. Diese Entlastung braucht nicht nur der Dienst am Wort in der Gemeinde, nicht nur dieser Dienst braucht eine solche Entlastung, sondern gewiss auch der Dienst am Wort in der Welt. Der missionarische bzw. evangelistische Dienst braucht ebenfalls Entlastung durch eine Art Diakonie oder Helferdienst, da es auch dort manches Irdische zu erledigen gibt. Zweitens, in den neutestamentlichen Angaben über evangelistische Tätigkeit liegen Andeutungen, zumindest Andeutungen von einem Hilfsdienst. So zum Beispiel in der Apostelgeschichte 13, wo es in Vers 5 heißt, Johannes Markus wird als Diener bezeichnet, offenbar als eine Art missionarischer Diakon. Timotheus könnte es auf der zweiten Reise gewesen sein. Johannes Markus schaltet ja bereits irgendwann auf der ersten Reise aus. Barnabas und Paulus setzen die Reise alleine fort. Auf der zweiten Reise kommt dann Timotheus mit und der dürfte zunächst ebenfalls einen solchen praktischen Dienst verrichtet haben. Dass er dann auch eine höhere Stufe im Dienst erfährt, das wissen wir vom Neuen Testament, aus den Berichten dort. Es bleibt offen, in welchem Sinne Timotheus und Erastus in der Apostelgeschichte 19, dort Vers 22, als Diener des Paulus bezeichnet werden. Ebenfalls muss Tychikus mit einem Fragezeichen versehen werden, wenn auch er ein Diener heißt, also Diakon, in Epheser 6, Vers 21. Frage, ist das im weiteren Sinne, im Evangeliumsdienst schlechthin oder im engeren Sinne als praktischer Mitarbeiter der Fall? Das muss offen bleiben. Aber es könnte hier von einer Art missionarischer Diakon die Rede sein. Es ist klar, dass Evangelisation wie auch Mission einen Stab von Gehilfen braucht. Und wo dieser Stab von Gehilfen vorhanden ist, kann man von missionarischer Diakonie sprechen. Das hieße zum Beispiel, ein Arzt, der unter einer Missionsgesellschaft auf die Philippinen geht, wäre nicht Missionar nach dem Neuen Testament, sprich Apostel, sondern Diakon, aber in dieser Verbindung, in Verbindung mit der missionarischen Tätigkeit. Aber er selbst wäre nicht Missionar oder Apostel, sondern ein Diakon, in diesem Fall in der Welt oder in dem, im Zeugnis in der Welt. Das heißt, ich denke, wir können von der Schrift her, auch wenn wir das als Schlussfolgerung annehmen, einen ähnlichen Dienst für das Zeugnis in der Welt annehmen, wie wir ihn in der Gemeinde bereits kennen. So viel zum Thema Diakonie. Das war ein kleiner Überblick. Ich möchte zum dritten, unter Arabisch 3, zu einer anderen Art von Wegbestimmung für die Gemeinde kommen. Und zwar nenne ich diese Bestimmung übergemeindliche. Und die Frage lautet hier, gibt es im Neuen Testament übergemeindliche Autorität? Hierzu ist Folgendes zu bemerken. Klein a, keine Gemeinde im Bericht des Neuen Testamentes ist einer anderen Gemeinde unterstellt. Weder als unter ihrer Autorität, noch sogar als Tochtergemeinde. Die neuen Gemeinden, die entstehen, kommen nicht unter die Führung von zum Beispiel Jerusalem oder Antiochien, noch von einer anderen Gemeinde. Wenn Apostelgeschichte 15 angeführt wird, kann gesagt werden, in der beratenden Konferenz dort war Jerusalem Gastgeberin, und zwar aus zwei Gründen. Nicht, weil sie den anderen Gemeinden übergeordnet war, sondern ganz praktisch, weil von dort die Agitatoren gekommen waren. Deshalb ging man dorthin, um die Frage an der Quelle zu besprechen. Aber nicht nur deshalb, zweitens, weil dort die Apostel wohnten, die ja für die Verbreitung des Evangeliums von Jesus her als Aufseher vorgesehen waren. Und von Jerusalem war ja das Evangelium ausgegangen. Sie gehen also zurück nach Jerusalem, weil dort die Apostel wohnen und weil das Evangelium von dort gekommen war, und dort wollen sie diese Angelegenheit besprechen. Man vergleiche zum Beispiel 1. Korinther 14, Vers 36, wo Paulus die Autorität der Korinther in Frage stellt, mit der Frage, seid ihr die erste Gemeinde, kam das Evangelium von euch, begann die Sache mit euch, ja? Kam das Wort Gottes von euch? Das spielt also schon eine Rolle. Und wenn man auf die Spur eines Problems kommen will, gilt es, zur Quelle zu gehen. Klein b, ein zweites ist zu berücksichtigen oder zu bemerken. Die Gemeinden des Neuen Testamentes haben kein gemeinsames Oberhaupt, weder auf regionaler noch auf gesamter Ebene. Kein gemeinsames Haupt, weder im engeren regionalen Bereich noch auf gesamter Ebene. Soll Petrus hier angeführt werden als Beispiel eines Hauptes, so sei gesagt, dass seine Stellung von Anfang bis Ende eine relative gewesen ist. Man vergleiche Apostelgeschichte 11, Vers 1. Wo die Christen in Jerusalem ohne weiteres ungeniert Petrus kritisieren, von ihrer Sicht aus hat er sich zu Schulden kommen lassen. Also kein Respekt vor einem Oberhaupt in dieser Anschuldigung. Dass diese Anschuldigung verkehrt war, beziehungsweise ein Missverständnis war, das ist klar. Aber zunächst einmal meinen sie im Rechten zu sein und von ihrer Warte aus in einem gewissen Maße schon. Nur erklärt Petrus dann, und zwar mit großer Sorgfalt, wie es denn war und wie Gott ihn geführt hatte. Und er gibt uns ein sehr gutes Beispiel, indem er einmal beginnt zu erzählen von Anfang bis Ende, wie der Verlauf der Dinge geschehen war. Also die Stellung des Petrus ist eine relative. Er wird nie als ein echtes Haupt aller Gemeinden betrachtet. Klein c. Es gibt auch keine Vereinigungen von Gemeinden nach regionalen oder nach lehrmäßigen Gesichtspunkten. Keine Vereinigungen von Gemeinden nach regionalen oder nach lehrmäßigen Gesichtspunkten. Die Christen Judäas sind in Gemeinden erfasst. Galater 1, Vers 22. Sie sind nicht Gemeinde, wie nach wohl einer oder einiger Handschriften zu lesen wäre. Auch die Gemeinden in Galatien sind eine Mehrzahl und nicht eine Gemeinde, zum Beispiel eine regionale Gemeinde mit einem Oberhaupt. Galater 1, Vers 2. Auch die Gemeinden in Makedonien sind einfach eine Mehrzahl von einzelnen unabhängigen, organisatorisch unabhängigen Gemeinden. 2. Korinther 8, Vers 1, werden nicht als eine Vereinigung betrachtet. Ebenfalls so die Gemeinden in Asien. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 4. Die Jerusalem-Konferenz, die ich vorhin erwähnte, wurde nicht als eine Regionalkonferenz aufgefasst, zu der aus allen Gemeinden Delegierte kamen. Sie wurde auch nicht als solche wiederholt. Der Grund für diese Konferenz lag in einem sehr speziellen Problem, das in Antiochien entstanden war, und das war der Anlass für dieses Treffen. Schlussfolgerung: Denominationen, Verbände, überörtliche Kirchen, Werke und Bruderschaften haben keine biblische Existenzgrundlage. So viel, das war kurz, aber so viel zum Thema übergemeindliche Autorität. Wir kommen zu einem vierten Faktor, Arabisch 4. Der Christ als Gemeindebestimmungsfaktor, der einzelne Christ. Jeder Christ bestimmt mit den Kurs der Gemeinde Jesu, in einem kleineren oder in einem größeren, mehr einflussreichen Maße. Diese Tatsache wollen wir kurz besprechen. Wie es dazu kommt und in welchem Sinne das der Fall ist. Klein a zuerst. Was macht den Christen zu einem Gemeindebestimmungsfaktor? Aufgrund wovon machen wir diese Behauptung? Erstens. Der Christ ist ein Glied am Leibe Christi. Und somit ist er einmal ein Begabter. Gott hat ihn mit Gaben versehen für den Leib Christi, und das ist die Gesamtgemeinde. Jeder Christ ist Charismatiker, das heißt, ein vom Heiligen Geist Begabter. Epheser 4, Vers 7. Einem jeden Einzelnen, und dort wird diese Betonung erwähnt, jedem Einzelnen ist die Gnade gegeben, und zwar nach dem Maße der Gabe des Christus. mit den persönlichen Begabungen dienen die Glieder am Leibe Christus, am Leibe Christi, einander. Sie dienen dem Haupt und sie dienen einander. Und so sind sie also Einflussgebende. Sie wirken und stellen einen Einfluss dar für das Werden, für den Kurs der Gemeinde Jesu. Ohne sie würde die Gemeinde Jesu anders aussehen. Mit ihnen bekommt die Gemeinde Jesu eine etwas andersartige Prägung mit jedem Glied in der Gemeinde. Die besondere Gnadengabe des Steuerns ist dann noch ein spezieller Fall. So wird es normalerweise nicht übersetzt, aber schlagen Sie auf 1. Korinther 12, dann finden wir dort diese Gnadengabe erwähnt. 1. Korinther 12, es ist der Vers 28. Und es setzte Gott in der Gemeinde im Einzelnen erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, nachdem Kraftwirkungen, danach Gnadengaben des Heilens, Hilfeleistungen und jetzt kommt es, Lenkungen oder Steuerungen. Kybernäa, kennen Sie das Wort Kybernetik aus der Technik? Heute vielleicht nicht mehr so bekannt, aber vor einigen Jahren, als es mit den Computern aufkam, war dieses Wort stark im Gespräch. Steuerung. Ein kleines Beispiel. Wir kommen an einen Park vorbei, an einem, wo Kinder spielen. Und diese Kinder kommen aus der ganzen Umgebung. Und in der heutigen Zeit kommen die Eltern dieser Kinder aus verschiedenen Ländern, höchstens sehr wahrscheinlich. Nehmen wir einmal an, diese Kinder begegnen sich zum ersten Mal. Alle. Der Kinderspielplatz ist neu eingerichtet und jetzt treffen sie sich dort. Innerhalb von 10 Minuten erfahren sie, wer wen steuert. Nicht wahr? Das ist schon im Natürlichen so. Einige gehen voran, einige folgen. Vor kurzem sah ich einige Mädchen auf der Straße am Spielen. Die Jüngste lief voran. Irgendetwas in ihr ließ sie vorangehen. Ja? Und die Älteste folgte. Und das andere, das dritte, war wohl eine Freundin von den zwei Schwestern. Ja. Es ist aber auch so im Geistlichen. Und zwar dieses Mal nicht von unserer Natur aus, die aber auch von Gott geschenkt ist, leider von der Sünde auch gekennzeichnet. Aber im Geistlichen gibt es auch diese Steuerungsfunktion. Gewiss dürfte diese Gnadengabe auch zu denen gehören, die solche haben sollten, die vorangehen, die Aufseher in der Gemeinde Jesu sind. Aber sie müsste nicht auf diese beschränkt sein, denn immer wieder braucht es auch in der Gemeinde, nicht nur im Leitungskreis, sondern überhaupt gibt es immer wieder Notwendigkeit, dass jemand vorangeht in irgendeiner Angelegenheit. Und ich bin überzeugt, dass diese Gabe auch als Gnadengabe bei vielen Christen vorhanden ist und dass wir sie respektieren dürfen. Und wenn sie geheiligt ist oder heilig gehalten bleibt, denn sie kommt von Gott als eine heilige Gnadengabe, kann sie zum großen Segen dienen. Also, die besondere Gnadengabe des Steuerns kann ein Faktor sein, durch welchen manche Christen dann eine gewisse Kursbestimmung vornehmen in der Gemeinde Jesu. Zudem können wir festhalten, jeder Christ hat nach Paulus auf Konsens zu achten. Er hat also eine Verantwortung für das, was in der Gemeinde gedacht wird und was dort geschieht. Jeder Christ hat auf Einheit zu achten. Fehlt es bei einem an der Erfüllung dieser Verantwortung, nimmt die Gemeinde einen etwas anderen Kurs an, als wenn er gehorsam wäre. Und wie das aussieht, sehen wir zu Genüge, nicht wahr? Irgendjemand hat gefehlt. Wenn wir das Bild von der Gemeinde Jesu haben, das wir um uns her finden. Jemand hat versagt. Die Gemeinde hat einen Kurs eingeschlagen, weil ein Christ oder zwei oder andere versagt haben in ihrer Aufgabe, nach Einheit zu schauen, nach Einigkeit speziell. Paulus sagt nicht, dass wir nur tolerant sein sollten. Er sagt nicht, dass wir nur einander lieben sollen. Er sagt, wir sollen sogar eines Sinnes sein, einer Meinung. Warum? Weil es nur eine Wahrheit gibt. Unser Bruder hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass das die Grundlage sein soll, auch in der Frage der Anbetung. Es gibt nicht zwei Wahrheiten, es gibt nur eine. Sind wir also zweierlei Meinungen und diese kollidieren miteinander? Ist entweder einer oder sind beide verkehrt, nicht wahr? Also es gilt, Schulter an Schulter, nicht Kopf an Kopf, sondern Schulter an Schulter zusammen zur Schrift zu gehen, zum Herrn und zu beten, Herr, tu uns deinen Willen kund. Und dann das Gebet des Apostels Paulus in Kolosser 1, Vers 9 in den Mund zu nehmen, Herr, erfülle uns und lass uns bestimmt sein von der Erkenntnis deines Willens auf jedem Gebiet. Also, wir sollen einerlei Meinung sein und darauf soll jeder Christ achten. Wir sollten uns nicht begnügen mit Verschiedenheiten in theologischen Schlussfolgerungen. Wir sollten unserer Meinung gewiss sein, aber dann versuchen, zu einem Konsens zu kommen. Und jeder ist dafür verantwortlich. Man siehe die Stellen Philipper 2, 1 bis 5. Ich werde jetzt diese Stellen im Einzelnen nicht besprechen. Epheser 4, die Verse 13 bis 15. Was die letztere Stelle betrifft, Epheser 4, 13 bis 15, so denke man nicht von dieser Stelle her, dass wir warten dürfen, bis wir in der Ewigkeit sind, um eines Sinnes zu sein mit dem Haupte. Nein, Jesus hat in Vers 11 Gemeindeleitung eingesetzt, damit das jetzt hier und jetzt zum Ziel komme, dass wir hier und jetzt einerlei Glauben haben. Weiter, ein weiterer Grund, weshalb wir sagen, dass ein Christ ein Bestimmungsfaktor ist. Erstens, er ist ein Glied am Leibe Christi. Zweitens, er ist in Gemeindeangelegenheiten, das heißt im Neuen Testament, in Gemeindeangelegenheiten angesprochen. Er wird gebeten, etwas zu tun. Er hat also jetzt zu handeln, mitzubestimmen. Jeder Christ im Neuen Testament ist ein Verantwortlicher, da jeder Empfänger der apostolischen Gemeindebriefe ist, die an Gemeinden geschrieben wurden. Und somit ist er angesprochen und mitverantwortlich für die Einhaltung etwaiger Anweisungen. Denken wir an den Römerbrief, Korinther, die Korintherbriefe, Galaterbriefe. Alles, was dort angeordnet, angewiesen wird, betrifft jeden einzelnen Christen. Und er ist dafür verantwortlich, dass dieses getan, gemacht, gedacht wird. Jeder ist mitbestimmend in dem Kurs, den diese Briefe verordnen. Das Neue Testament ist an den Gläubigen geschrieben, an den einzelnen Gläubigen, und das macht ihn zu einem Verantwortlichen. Das Neue Testament sagt ferner, dass das Alte Testament für ihn bestimmt ist. Noch einmal, das ganze Neue Testament, nicht nur die Gemeindebriefe, das ganze Neue Testament ist für den Gläubigen geschrieben worden. Somit ist er verantwortlich für die Verwirklichung dessen, was verordnet wird. Wiederum, dieses Neue Testament, das an ihn, für ihn da ist, sagt, das Alte Testament ist ebenfalls für ihn. Somit ist die ganze Schrift eine Anforderung an jeden einzelnen Christen. Somit macht das Reden Gottes ihn als einzelnen Christen verantwortlich vor Gott für seinen Mitchristen. Ein dritter Beleg oder ein drittes Argument für den Christen als Mitbestimmungsfaktor. Die Schrift nennt ihn einen Priester. Eine starke Aussage. 1. Petrus Kapitel 2. Die Gemeinde Jesu ist nach dem Vorbild des alttestamentlichen Volkes Gottes eine Priesterschaft, in welcher jeder Priester und jeder König ist. Israel hat diese Aufgabe nicht erfüllt, wie sie im Heilszeitalter zur Erfüllung gelangen soll. Jeder steht hier zwischen Gott und Menschen. Nach dem Muster oder dem Vorbild des alttestamentlichen Hohenpriesters treten wir einmal vor Gott und tragen die, die hinter uns stehen, vor Gott und beten für sie. Zweimal trägt der Hohepriester die Namen Israels an sich, auf sich, auf seiner Brust, auf seinen Schultern. Zweimal. Er tritt also vor Gott im Namen des Volkes und setzt sich dort vor ihm für das Volk ein. Dann kehrt er sich um. Und dann geht er zum Volk hin. Und dann spricht er zum Volk für den, der ihn geschickt hat, der hinter ihm ist, Gott. Wie steht es denn in Maleachi? In Maleachi steht, dass der Priester ein Lehrer sein soll. Eine Art Hirte, der auch die Verlorenen sucht. Das ist das Bild für den neutestamentlichen Christen. Er, jeder Einzelne, nicht nur eine gewisse Klasse von Verantwortlichen, nicht ein gewisser Klerikus, sondern jeder Christ ist ein Priester, der vor Gott tritt für andere. Und das macht einen Unterschied im Leben des Volkes. Gebete vor Gott machen einen Unterschied, weil Gott den Unterschied macht. Umgekehrt, er tritt vor das Volk und dient dort in Gottes Namen. Und das macht einen Unterschied im Leben des Volkes. Jeder Christ ist also grundsätzlich ein Bestimmungsfaktor in kleinerem oder in größerem Maße für den Kurs der Gemeinde Jesu. Auf kürzere oder auf längere Zeit. Manchmal auf sehr, sehr lange Zeit, wie wir es in Biografien erfahren. Das war klein a, einige Argumente für diese Aussage. Unter klein b, eine zweite Frage. Wie ist der Christ ein Bestimmungsfaktor? Nun, in einigem haben wir es schon gesagt, aber lassen Sie mich etwas spezieller werden. Erstens, in der Selbstfürsorge. Pfarrer Jakob Hitz hat einmal von der Selbstseelsorge gesprochen. Er ist aber nicht der Einzige. Selbstseelsorge ist sehr, sehr wichtig. Selbstfürsorge geht noch weiter. Ich nehme mir jetzt die Zeit, eine Anzahl von Schriftstellen zu diesem Thema zu geben. Und das wären jetzt eine Art Hausaufgaben. Sie werden allerdings nicht von mir morgen dann zur Rechenschaft gezogen. Aber machen Sie sich jetzt gefasst auf eine längere Liste von Schriftstellen. Und ich will sie langsam lesen, aber nicht zweimal sagen. Psalm 37, Vers 23. Sprüche 14, Vers 22. und Kapitel 16, Vers 3. Die Apostelgeschichte 19, Vers 21. 1. Korinther 16, die Verse 3 bis 6, 8 und 12. Philipper Kapitel 1, 22 bis 24. Kapitel 2, die Verse 23 bis 25. 1. Timotheus 3, die Verse 1, 14 und 15. Titus 3, Vers 12. Hebräer 13, Vers 23. 2. Johannesbrief, Vers 12. 3. Johannesbrief, Vers 14. Das ist die Selbstfürsorge. Wie ist er ein Bestimmungsfaktor? Zweitens, als Hirte seines Bruders. Als Hirte seines Bruders. Jeder ist außerdem Gesagten, ein Aufseher oder Hirte des Nächsten. Das Wort Episkopos, das Griechische, kommt als Verbum, als Tätigkeitswort in Hebräer 12, Vers 15 vor. Das heißt, seid füreinander Aufseher, das, was die Gemeindeleitung ist. Jeder soll des anderen Hirte sein, des anderen Aufseher im positiven Sinne. Jeder ist für jeden verantwortlich. Hebräer 3, Vers 12 und 1. Thessalonicher 5, die Verse 14 und 15. Drittens, jeder ist Teilnehmer am Gemeindeleben. 1. Korinther 12, 7 und 8, Kapitel 14, Vers 26 und Kolosser 3, 12 bis 17. In Hebräer 5, gegen Ende des Kapitels, ist von Lehrern die Rede. Jeder Christ sollte Lehrer sein. Ich habe den Vers jetzt nicht. Judas, Vers 20. Viertens, jeder Christ ist Beurteiler des Gesagten. Denn jeder hat den Geist, den Heiligen Geist. Anders als im alttestamentlichen Israel. Und jeder ist jetzt imstande zu kontrollieren, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Beispiel 1. Korinther 14, 29. 1. Thessalonicher 5, 19 bis 21. Und 1. Johannes 4, die Verse 1 bis 6. In Verbindung mit Kapitel 2, 20 und 27. Als Fünftes lernen wir, dass jeder Christ sogar ein Mitentscheidender in theologischen Fragen sein darf. Man lese die Verse Apostelgeschichte 15, dort die Verse 6 und 22 und 23, wo sich zu den Aposteln und Ältesten andere Christen aus der Gemeinde gesellen. Und die werden dann auch im Kommuniqué erwähnt. Sechstens, in 1. Korinther Kapitel 6 erwähnt Paulus die Möglichkeit, dass ein Christ aus den Reihen der Gemeinde eventuell als Richter in schwierigen Streitangelegenheiten auftreten kann. Man studiere den Text hierauf hin. 1. Korinther 6. Siebentens, was die Gemeindeleitung betrifft. Es darf jeder Christ helfen in der Bestimmung der Gemeindeleitung, denn schließlich ist die Gemeinde ein Leib. Richtige Gemeindeleitung, wenn sie ihre Aufgaben erfüllt, wird auch der Gemeinde darin helfen, zu beurteilen, wer als biblische Führungskraft in Frage kommt. Treue Hirten zeigen der Gemeinde, wie die Gemeinde die Leitung kontrollieren kann. Ist das nicht ein schöner Dienst? Gemeindeleitung sollte der Gemeinde helfen und ihr zeigen, wie die Christen sie die Leitung kontrollieren können, auf ihre Treue hin, auf ihre Fähigkeiten hin und so weiter. Das gehört auch zu den Aufgaben der Gemeindeleitung. Somit bin ich etwas weiter gekommen, als ich zunächst dachte. Aber ich denke, hier kann ich dann abschließen. Sollte ich noch ein Thema aufgreifen, denke ich, würde mir die Zeit sehr schnell davonlaufen. Wir hören also hier auf. Sollten es aber noch Fragen haben, bin ich bereit, auf diese einzugehen. Bitte.
Wie ist zu verfahren in dem Fall, dass eine Gemeinde Zug aussucht und wäre die Betreffende in einer anderen Gemeinde auftaucht, bezüglich der Abhängigkeit der Gemeinden untereinander? Oder nicht abhängig?
Wie viele Minuten habe ich?
Vier.
Drei. Jetzt bald zwei. Ich denke, für die Kassette reicht das jetzt. Aber eine grundsätzliche Frage. Ist das die einzige Frage im Raum? Wenn das die einzige Frage ist, kann ich sie jetzt kurz beantworten, ohne dass sie notwendigerweise aufgenommen wird. Und dann können wir abschließen. Das ist eine sehr praktische und eine aktuelle Frage. Wie verfahren wir oder wie verfährt man, wenn eine Gemeindezucht ausgeübt wurde, der, an dem sie ausgeübt wurde, dann eine andere Gemeinde aufsucht und dort dann offenbar aufgenommen oder angenommen wird? Stimmt das? Ja. Erstens gibt es verschiedene Stufen von Umgang mit solchen, die die sich zu Schulden kommen lassen. Es gibt verschiedene Stufen des Gemeinschaftsentzugs. Die Schrift kennt keinen Gemeindeausschluss außer durch Gott. Weil die Gemeinde aus Christen besteht, allen Christen. Und wollten wir von Gemeindeausschluss sprechen, müssten wir davon sprechen, dass die Gemeinde jetzt jemanden zu einem Nichtchristen machen würde. Und das geht ja nicht. Das können wir nicht. Nur Gott macht Christen und nur Gott schließt aus der Gemeinde aus. Aber die Gemeinde ist aufgerufen, nicht zu schieben, sondern sich selbst zu bewegen. Genau wie oder ähnlich wie in der Evangelisation. Nicht besteht das Zeugnis darin, dass wir andere einladen und sie verfrachten in unsere Umgebung oder in unsere Gegend, sondern wir haben uns selbst in Bewegung zu setzen und zu ihnen zu gehen, wo sie sind. Das ist Evangelisation. In Frage der Gemeindezucht sind wir es, die uns bewegen, nicht der Schuldige. Wir bewegen uns weg von ihm, und zwar stufenweise.